haben dürfen. Ich danke dir, dass wir dich gemeinsam anbeten dürfen. Du bist der auferstandene Gott und wir danken dir, dass du lebendig bist und dass du dich nicht verändert hast und dass du heute Morgen hier auch bist unter uns und dass du uns siehst und dass du dich an uns freust. Ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast und ich bete, dass du Gnade gibst zum Predigen und den Leuten, die hier sind, zum Hören. Amen. Wir sind in einer Predigtreihe, so beginne ich ja fast immer, weil das ja hier in der Gemeinde eine gute Regel geworden ist. Neu fokussiert. Und wir haben eine Lupe als Bild. Und das ist ein schönes Bild, wo man das deutlicher machen kann. Mit einer Lupe kann man Licht auf einen Punkt konzentrieren, fokussieren und dann wieder eine Energie freigesetzt, dass man Papier zum Beispiel in Brand setzen kann. Im Physikunterricht in der 4. Klasse lernt man sowas. Ich bin dann früher auch mit der Lupe durch die Umwelt gelaufen, hat alles mögliche andere verbrannt. Auch organisches Material, ohne das jetzt weiter auszuführen. Die armen Spinnen. Und genau, also es ist halt einfach so, es geht darum, Energie zu bündeln auf einem Punkt. Und da wollen wir uns in dieser Predigtreihe drauf konzentrieren. Das Wort konzentrieren und fokussieren ist ja in gewisser Weise auch ähnlich. Konzentration, zusammen zum Mittelpunkt zu kommen, auch vom Lateinischen her. Also wieder zu gucken, worum geht es eigentlich? Und das Thema heute ist, komm auf den Punkt. Ich weiß nicht, warum das immer bei mir nicht funktioniert. Jetzt, komm auf den Punkt. Ich habe mal hier so ein Bild von einem Hammer und einem Nagel. Ihr wisst das ja so, man kann unfassbar viel Energie in so einen Hammer hineinlegen. Und wenn man ständig dran vorbeihaut, immer, dann kann man danach total erschöpft sein und hat nichts erreicht. Es ist ganz wichtig, dass man das auf den richtigen Punkt trifft. Und darum soll es halt auch gehen, wenn es darum geht, dass wir einen Einfluss haben dürfen als Christen in dieser Welt, wenn wir einen Einfluss haben sollen, auch auf die Menschen um uns herum. Wie können wir da zum Punkt kommen? Dass wir wirklich ein Bewusstsein dafür bekommen, was unser Auftrag ist in dieser Welt und auch wie wir es dann umsetzen können. Wir haben in den letzten Tagen einiges von Professor Dr. Johannes Reimer gehört zu diesem Thema, wie das auch in einer Gemeinde komplett umgesetzt werden kann. Und ich will euch ganz ehrlich sagen, ich habe nicht genau gewusst, was der hier sagen wird. Und Gott hat mich am letzten Wochenende auf der Konferenz, wo ich gewesen bin in Dorfweil, hat er da auch sehr viel mir so gezeigt, wo es genau um das gleiche Thema ging. Es ging um ein Thema, das werdet ihr nachher auch noch merken, diejenigen, die gestern da waren, um das Thema Reich Gottes. Also es ist ganz wichtig, dass man wirklich eine Grundlage hat von dem, was man zu sagen hat. Also man muss eine vernünftige Grundlage haben. Man braucht die richtige Kraft und das richtige Ziel, um das Ziel zu erreichen, was Gott für uns hat. Und ich möchte mit euch einen ganz bekannten Text anschauen, der so, die meisten von euch kennen ihn wahrscheinlich aus der Apostelgeschichte. Da, das erste Kapitel, Vers 1 bis 8, also quasi der Beginn, der Briefbeginn der Apostelgeschichte. Und das ist so eine Situation, in der Jesus so die letzte Zeit so bei seinen Jüngern ist. Und ich weiß nicht, da sagt er nochmal die letzten wichtigen Dinge. So wie meine Mutter vor der Klassenfahrt zum Beispiel. Jan, denk dran, dir die Zähne zu putzen, jeden Tag duschen. Also das Letzte, bevor man dann losfährt. Ja? Also so, nachdem ich einmal als 10-Jähriger aber auf einer Jungschaftsfreizeit eine Woche lang mich nicht geduscht habe, hat meine Mutter mir das die nächsten paar Jahre dann nochmal wieder gesagt. Jetzt denke ich auch selbst dran. Spätestens meine Frau wird sich sonst aufregen, wenn ich stinke wie ein Iltis. Der Text aus der Apostelgeschichte, wir fangen mal an, Apostelgeschichte 1, lieber Theophilus, in meinem ersten Buch, und damit ist das Lukas-Evangelium gemeint, also Lukas, der Arzt, schreibt an seinen Freund Theophilus, und der hat schon ein richtig fettes Buch geschrieben. Wir haben gestern gehört, es geht darum, Jesus Christus ist die inkarnierte Mission Gottes. Darum geht es im Lukas-Evangelium, und hier schreibt er einen zweiten Brief. Und da wird es dann darum gehen, dass die Gemeinde die inkarnierte Mission Jesu Christi in dieser Welt ist. Also, lieber Theophilus, in meinem ersten Buch habe ich dir von allem erzählt, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel auffuhr. nachdem er seinen erwählten Aposteln durch den Heiligen Geist weitere Anweisungen erteilt hatte. In den 40 Tagen nach seiner Kreuzigung erschien er den Aposteln immer wieder und bewies ihnen auf vielfältige Weise, dass er wirklich lebte. Und er sprach mit ihnen über das Reich Gottes. Vers 4. Bei einer dieser Begegnungen, als sie gerade aßen, sagte er, bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Erinnert euch, ich habe schon mit euch darüber geredet. Johannes hat mit Wasser getauft. Damit ist Johannes der Täufer gemeint. Doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wenn die Apostel mit Jesus zusammen waren, fragten sie ihn immer wieder, Herr, wirst du Israel jetzt befreien und unser Königreich wiederherstellen? Die Zeit dafür bestimmt allein der Vater, erwidert er. Es steht euch nicht zu, sie zu kennen. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja, bis an die Enden der Erde. Ich bin ja froh, dass es dem Johannes Reimer auch so ging, dass er hier vorne fast vertrocknet ist beim Reden. Es ist immer wieder sehr, sehr warm. Nur zur Erklärung. Ich denke, ich krepiere hier gleich. So, der erste Punkt, Nachsitzen bei Jesus. So habe ich das mal überschrieben. Wie gerade gesagt, Lukas schreibt einen Brief an seinen Freund Theophilus und macht sich richtig Mühe, seinen Freund für Jesus zu gewinnen. Und das ist die Grundlage von dem, was er über Jesus wissen muss. Sein Ziel ist ja, dass dieser Theophilus eine richtig gute Grundlage hat für seinen Glauben. Der macht sich richtig Mühe. Der fragt nach. Ich habe mir richtig Mühe gemacht, ich habe alles Mögliche erforscht, sagt Lukas, um wirklich dir etwas sagen zu können über diesen Jesus. Und er beginnt hier bei diesem zweiten Buch, beginnt er bei dem Punkt der Auferstehung und seinen letzten Begegnungen mit seinen Jüngern, die hier auf der Erde gelebt haben, kurz vor der Himmelfahrt. Eine ganz kurze Phase noch. Jesus war 40 Tage noch da. Und dann bin ich da hängen geblieben bei dem Vers, er bewies auf vielfältige Weise, dass er wirklich lebte. Und man sagt ja heutzutage manchmal so, ja, das Evangelium von Jesus Christus ist ein Mythos und bla, und das kann gar nicht sein. Aber die Jünger waren damals auch nicht dumm, die haben das auch nicht sofort geglaubt, dass Jesus auferstanden ist von den Toten. Und das wird unter anderem hier auch wieder deutlich. Auch an anderen Stellen im Korintherbrief berichtet Paulus davon, dass Paulus auch nachgeforscht hat und dass ihm das berichtet worden ist, dass bis zu 500 Leuten dem Auferstandenen begegnet sind, innerhalb dieser 40 Tage. So nach dem Motto, frag doch mal nach. So in diesem Sinne schreibt er das. Das schreibt er nicht 300 Jahre später, sondern in der Zeit, wo die meisten noch leben, wie Paulus sagt. Also diejenigen, die behaupten, dass es ein Mythos ist, die müssen sich mit der Schrift auseinandersetzen. Dann würden solche Textstellen da nicht drinstehen. Und Jesus fängt dann an, noch einmal mit seinen Jüngern das zu besprechen, was er eigentlich schon die ganzen 3 Jahre vorher auch gemacht hat. Er hat das Reich Gottes verkündigt. Aber jetzt nochmal unter einer ganz neuen Überschrift. Sie haben gedacht, er muss doch jetzt Israel befreien. Hier muss doch etwas passieren. Sie haben sich schon ausgemalt, wer darf rechts und wer darf links neben ihm sitzen. Und wer wird welche Ministerposten kriegen und welches Gebiet kriege ich? So stelle ich mir, steht nicht in der Bibel, aber so stelle ich mir das vor. Und das ist alles ganz anders gewesen. Deswegen sind die so furchtbar enttäuscht gewesen, zum Beispiel die nach Emmaus gegangen sind. Könnte ich das vorstellen, die beiden Jünger, die nach Emmaus sind, sind total am Boden zerstört, weil ihr Herr tot ist. Und dann ist er auferstanden. Gott hat Christus von den Toten auferweckt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Er hat die Macht des Satans besiegt, hat die Hölle und den Tod überwunden. Das, was an Ostermorgen passiert ist, ist das Zentrum von dem, was wir wissen müssen, auch über das Reich Gottes. Und Jesus lehrt sie noch einmal über das Reich. Jesus hatte ja seine Lehre so begonnen auch. Matthäus 4, von da an predigte Jesus, hört auf zu sündigen und kehrt um zu Gott, denn das Himmelreich ist nahe. Ein anderer Begriff dafür, das Reich Gottes, das Himmelreich. Und am letzten Wochenende habe ich einige wichtige Impulse für mich auch neu wahrgenommen von Keith Warrington, dem Leiter von Jugend mit einer Mission, auf den werde ich mich an einigen Stellen beziehen. Das werdet ihr dann auch gleich auf den Folien teilweise sehen. Es hat viel Irritationen gegeben, als Jesus dann da wieder da war. Die mussten das wieder ganz neu sortieren, ihr Leben, die Jünger. Ein Petrus musste wieder neu aufgerichtet werden von Jesus. Der war entmutigt, der hat gesagt, ich habe keine Chance mehr, ich habe ihn verraten. Und Jesus kommt zu ihm und spricht ihm zu, weide meine Lämmer. Er wird wieder eingesetzt in seine Berufung. Und Jesus lehrt sie dann über das Reich Gottes. Was ist das Reich Gottes? Worum geht es denn da? Geht es darum, dass unsere Gemeinde von 200 auf 250 wächst oder von 200 auf 300 wächst? Oder worum geht es denn da? Welche Rolle spielt Gemeinde da? Wir haben gestern wichtige Impulse davon bekommen. Und wenn du auf den Punkt kommen willst, wenn du in deiner Umgebung verstehen willst, was dein Auftrag ist, musst du wissen, was Jesus gelehrt hat über das Reich Gottes. Und da möchte ich heute Morgen einen Beitrag zu leisten, damit du da neu eine Perspektive bekommst, was Gott in dich hineingelegt hat. Was dein Auftrag ist, wenn du zu Jesus gehörst. Was hat Jesus gemeint mit dem Reich Gottes? Hat er damit gemeint, die Gegenwart Gottes ist irgendwie da? Oder Gott möchte euch segnen oder solche Dinge? Das ist nicht der Sinn von den Worten Jesu. Wenn er davon spricht, dass das Königreich des Gottes gemeint, wenn er das immer wieder verkündigt, dann meint er damit ganz konkret ein Königreich. Das bedeutet auch der griechische Begriff daran an der Stelle. Das ist ein Territorium, über welches ein König oder eine Königin regiert. Königliche Macht oder Königsherrschaft. Und Jesus kommt immer wieder zu dem Punkt, wo er sagt, das Königreich ist nahe herbeigekommen und ich bringe es euch. Ich bin der Bote dieses neuen Königreiches. Ich bin das Königreich selbst. Die Königsherrschaft Gottes kam in Jesus auf eine ganz neue Art und Weise in die Welt hinein. Jesus war der Botschafter dieses Königreichs und er war selbst das Königreich. Jesus ist der König. Und als er den Tod besiegt hat, hat er sich nach der Himmelfahrt auf den Thron gesetzt. Jesus ist der Herr. Jesus ist der Herr der Welt. Jesus ist der Herr dieses Kosmos. Er ist der Schöpfer. Und er hat sich aufgemacht, in diese Welt hineingekommen, ist er gekommen, weil diese Welt unter einem anderen Fürst gelebt hat. Und er hat gesagt, ich werde in diese Welt hineinkommen und ich werde neu mein Königreich aufrichten und ich werde meine Gemeinde dazu gebrauchen, um dieses Königreich voranzubringen, gegen die Mächte der Finsternis aufzustehen und dass wir gemeinsam diesen Kampf kämpfen werden. Dazu ist Christus in diese Welt gekommen. Seid unter meiner Herrschaft. Das war ein wesentlicher Bestandteil seiner Lehre. Es kommt darauf an, eine ganz klare Perspektive zu bekommen, was das Königreich Gottes ist. Jesus malte es seinen Jüngern immer wieder vor Augen. Die Grundlage dafür ist der Charakter Gottes. Er hat immer wieder von dem seinen Vater im Himmel vorgestellt. Er hat gesagt, aber lieber Vater. In der damaligen Zeit auch nicht so ganz unproblematisch in diesem jüdischen Kontext. Er hat in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn das Wesen Gottes dargestellt, der Gott, der die Menschen bedingungslos liebt. Ich möchte dir sagen, wenn du heute Morgen hier bist und daran einen Hauch eines Zweifels hast, dass Gott dich liebt, dann wünsche ich mir, dass das in dein Herz hineinfällt. Gott liebt dich bedingungslos. Das ist die Grundlage, das ist der Charakter Gottes. Ein Gott der Liebe. Und das ist die Basis dafür, dass Jesus immer wieder auch zur Umkehr rufen darf. Dass er sagt, Leute, weil Gott gut ist, weil Gott dich liebt, komm zurück. Das ist der Grund. Das ist der Grund, warum er ruft die Menschen unter seine Herrschaft, dass sie wieder hineinkommen in sein Königreich, wo er der Herr ist, wo er der König ist. Das Königreich Gottes ist ein Leben unter dem Gehorsam des Königs der Könige. Und da wird im Alten Testament teilweise schon einiges angedeutet, wie das dann auch umgesetzt werden kann. Da sprechen die Propheten davon, dass unser Herz herausgenommen wird und wir ein neues Herz bekommen, damit wir überhaupt in der Lage sind, die Gesetze dieses Gottes überhaupt umsetzen zu können. Es ist eine Herzenstransplantation, dass wir ein lebendiges Herz bekommen, was die Gebote Gottes liebt. Nicht, dass wir uns mehr anstrengen müssen oder so. So aus eigener Kraft, Selbsterlösung. Gott ist dabei, seine Schöpfung zurückzugewinnen. Wenn du unter der Herrschaft Jesu Christi lebst, dann bist du Bürger des Reiches Gottes. Und ich glaube, dass wir an der Stelle sehr viel auch Korrektur brauchen. Ich habe das für mich jedenfalls so empfunden, an vielen Stellen. Die biblische Lehre ist ja sie, Gott ist dabei, seine Schöpfung zurückzuerobern und er will uns als seiner Gemeinde Anteil daran geben, an diesem Auftrag. Und Gemeinde ist niemals eine Parallelwelt zu der Welt da draußen. So hat Gemeinde Gottes sich nie verstanden. Sondern wir sind Bürger des Reiches Gottes in unserer Umgebung, in unserer Stadt, in der wir leben, in dem Dorf, wo wir wohnen. Und wir suchen dort die Herrschaft Gottes. Wir haben auch meines Erachtens häufig eine verkürzte Lehre vom Evangelium, wo es nur darum geht, dass wir unsere Privaterlösung beim Herrn abholen. So nach dem Motto, du musst nur Jesus annehmen, dann ist alles gut. Das habe ich auch oft so gesagt, habe ich vielleicht sogar so gelehrt. Wir sagen dann den Menschen häufig, dass sie ihre Sünden und so weiter, dass Jesus die alle getragen hat und dass sie dann nur noch Jesus annehmen müssen. Und ich glaube, dass wir da in eine gefährliche Schieflage gekommen sind. Weil Jesus und seine Jünger verkündigten das Evangelium vom Reich Gottes. Da gehört die Errettung dazu, ja klar. Aber das ist noch viel mehr. Es geht nicht um deine Privaterlösung, sondern es geht um ein Leben unter der Königsherrschaft Gottes. Darum geht's. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist. Wir aber eure Knechte um Jesu willen, sagt Paulus im 2. Korintherbrief. Das ist die frohe Botschaft. Jesus ist der Herr und wir sind seine Knechte. Das ist die frohe Botschaft von Jesus. Ich glaube, dass wir häufig auch den Fehler gemacht haben, zu sagen, ja, das ist alles bedingungslos. Du kannst einfach so zu Jesus kommen und dann war es das und alles gut. Aber Jesus hat selbst Bedingungen formuliert. Er hat gesagt, wenn du dein Leben weiterleben willst, einfach so, dann geht das nicht. Du musst dein Leben mir zur Verfügung stellen. Wer sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren, sagt Jesus. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen. Es geht darum zu sagen, Jesus, ich akzeptiere dich als den Herrn in meinem Leben. Du darfst sagen, was richtig und was falsch ist. Du darfst mich führen, wohin du willst. Jesus ist nicht so dazu gekommen, um dir noch irgendwie so ein gutes Gefühl zu geben für die Privaterlösung, dass du irgendwie am Ende weißt, ja, du kommst auch noch in den Himmel, sondern entweder ist Jesus dein Herr oder du darfst dich da neu einladen zu lassen, da dich in sein Königreich auch aufzumachen, an die Grenze zu gehen. Will ich gleich noch weiter darauf eingehen. Ich glaube auch, dass Jesus es sehr ernst gemeint hat damit, dass wir anderen vergeben sollen. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater auch eure Verfehlungen nicht vergeben, hat Jesus selbst gesagt. Die Bedingung im Reich Gottes ist die Gnade Gottes anzunehmen, die Liebe Gottes zu empfangen und ein Mann der Liebe zu werden, ein Mann oder eine Frau der Liebe zu werden, ein Friedensbotschafter zu werden. Das Doppelgebot der Liebe, da geht es darum, ich liebe Gott und meinen Nächsten, nämlich selbst. Ihr Lieben, ich habe immer wieder Schwierigkeiten damit, wenn Leute mir sagen, wie sehr sie Gott alle lieben und dann aber ihren Nächsten nicht lieben und ihn nicht vergeben können. Ich habe immer wieder Schwierigkeiten da. Vielleicht liegt es an meiner komplizierten Theologie, das kann sein. Aber ich bin da fest von überzeugt, dass Jesus das ernst gemeint hat. Die Herrschaft Gottes ist da ist Versöhnung untereinander möglich. Ihr Lieben, und ich wünsche mir, dass wir da an der Stelle weiter vorangehen, auch untereinander die Herrschaft Gottes zu suchen, dass wir als Erlöste auch uns gegenseitig vergeben können. Und dann geht es ja in der Vorgehensweise häufig so, dass wir dann davon reden, du sollst dann den Herrn Jesus annehmen. Dann vergewissern wir den Menschen, dass sie jetzt dann wiedergeboren sind. Gott ist dann für sie da und muss sie jetzt retten und ihr Leben segnen. Gott ist ein Gott der Errettung geworden nur noch. Und ich glaube, dass es eine Schieflage ist. Es ist ja die Frage, wer muss hier wen annehmen? Müssen wir Jesus annehmen oder muss er uns annehmen? Und ich glaube, und das ist etwas, was ich selber, glaube ich, jahrelang falsch verstanden habe. Ich glaube, es geht darum, wir kommen an die Grenze des Reiches Gottes und sagen, Herr, vergib mir meine Sünden und nimm mich auf in dein Reich. Wie sollte sonst der Schächer am Kreuz, der neben Jesus gehangen hat, er hat gesagt, Jesus, wenn du in dein Reich kommst, gedenk doch bitte an mich. Nimm mich auf in dein Reich. Und Jesus sagt, heute wirst du mit mir im Reich Gottes sein. Wer muss hier wen aufnehmen? Müssen wir Jesus aufnehmen oder dürfen wir an die Grenze des Reiches Gottes kommen und sagen, wir haben Botschafter an Christi Stadt verstanden. Und ihr Lieben, ihr seid Botschafter an Christi Stadt. Was ist euer König? Wer ist euer König? Könnt ihr den Leuten sagen, wir kommen an die Grenze des Reiches Gottes. Der Botschafter. Ich habe eine Botschaft mitbekommen von meinem König. Mein König liebt dich. Mein König vergibt dir alles. Er wird dich niemals im Stich lassen. Du darfst mit diesen Menschen an die Grenze kommen und sagen, so und jetzt bist du dran. Bitte ihn, dass du hineinkommen darfst. Dass er dir deine Sünden vergibt und der Heilige Geist wird kommen und er wird in dein Herz hineinfallen und du wirst die Liebe des Vaters erleben, die Sünden werden dir vergeben werden. Das sage ich deshalb, weil ich meinen König kenne. Und ich darf mit allen kommen. Ihr Lieben, ich bin mit Leuten im Gefängnis an diese Grenze herangekommen. Die haben so viel Blut an den Händen gehabt, das passt auf keine Kuhhaut. Aber ich kenne meinen König. Sie haben gesagt, darf ich auch kommen? Ich bin so schlecht. Ich habe 10 Jahre lang keine Nacht geschlafen, weil mein schlechtes Gewissen so krass ist. Die Toten kommen vor meine inneren Augen. Und wir kommen an die Grenze, wo ein anderer Herr regiert. Und die Sünden fallen ab von diesen Menschen. Christus befreit diese Menschen und sie können wieder schlafen. Ich habe das erlebt von einem Mann, der mir erzählt hat, ich habe jahrelang nicht geschlafen, jede Nacht Albträume, die Toten vor meinen inneren Augen erlebt. Und er hatte mehrere Menschen umgebracht. Christus hat ihm vergeben. Er hat wieder durchgeschlafen. Leben im Reich Gottes. Es bedeutet Leben unter dem Friedenskönig, dem Friedefürst, der dir deine Sünden vergeben will. Aber zu seinen Bedingungen, nicht zu deinen. Und wir haben dann eine dreifache Berufung. Und darauf hat Keith Warrington mich oder uns da in der Konferenz auch ganz neu hingewiesen. Natürlich. Wir haben eine dreifache Berufung. Wir sollen lieben, Gott und alle Menschen lieben. Wir sollen anderen Menschen das Reich übermitteln und auch Jesus. Das wissen wir. Aber wir haben auch Verantwortung für die Welt, in der wir leben. Wir haben einen Auftrag, den Gott niemals zurückgenommen hat. Er hat gesagt, ihr sollt über die Welt herrschen. Ihr sollt in der Schöpfung den Schöpfungsauftrag umsetzen. Und wir haben das manchmal weggenommen. So nach dem Motto, die Welt geht sowieso in den Arsch. Bei den Jesus-Freaks gab es so einen Aufkleber. Alles geht in den Arsch, Jesus bleibt. Hatte ich früher an meinem Lader. Ich hatte früher einen Lader, Samara. Damit bin ich immer nach Bad Gandersheim zur Bibelschule geheizt. Und da hatte ich diesen Aufkleber auch drauf. Alles geht in den Arsch, Jesus bleibt. Stimmt ja auch zum Teil. Ist ja nicht falsch. Aber das bedeutet nicht, so nach dem Motto, wir müssen dazu beitragen, dass alle Leute möglichst ins Rettungsboot der Gemeinde hineinkommen und sonst kümmert uns das alles ein Scheißdreck. Entschuldigung, dass ich das Wort noch einmal sage. Ich möchte einfach mal provozieren. Das hat hier gestern so gut geklappt. Und genau. Johannes Reimer kriegt auch ständig Ärger. Okay, aber darum geht's ja. Wir haben auch einen Auftrag in dieser Welt, in der wir gesetzt sind, die Herrschaft Gottes da hineinzubringen. Und das ist nicht nur der Auftrag, dass wir Menschen möglichst retten müssen. Das ist einer der Aufträge, die wir haben, aber es ist nicht alles. Wir haben noch mehr von Gott als Auftrag bekommen. Und da habe ich auch einen neuen Blick dafür bekommen, wo das passieren kann. Einmal in meinem Ich, in meinem Selbst. ich bin Himmelsbürger. Ich habe einen neuen Herrn. Und was hat das für Konsequenzen? In meiner Familie, an meinem Arbeitsplatz, was bedeutet es dort wirklich, dass Jesus der Herr ist? Dass das Königreich Gottes dort kommt. Und in meinem, das sieht man jetzt nicht so gut, Wohnumfeld und Freunde. In meiner Nachbarschaft. Ihr Lieben, ich glaube, dass diese Perspektive uns ganz neu vor Augen führen kann, wo wir Auftrag haben für Reich Gottes. Also wenn du dir die Frage stellst, wo kann ich Reich Gottes bauen? Reich Gottes passiert in deinem Selbst. Dort verändert Gott. Und was bedeutet es, dass du einen neuen König hast? In deiner Familie vielleicht. An deinem Arbeitsplatz und in deinem Umfeld, bei deinen Freunden. Und die Gemeinde, das ist noch ganz wichtig, die Gemeinde ist dafür da, um dich in all diesen Bereichen zu unterstützen. In der Gemeinde sollst du Impulse bekommen, wie das konkret werden kann, dass dein Selbst eine neue Identität hat, dass du eben nicht mehr abgelehnt und verdammt und all solche Dinge bist, sondern dass du angenommen bist, dass du geliebt bist und wie du innere Heilung erleben kannst. Wir wollen dafür beten, wenn das sein muss, wo du sagst, da ist irgendwie noch was. Oder in der Familie, darüber ein Bild dafür zu bekommen, was bedeutet es, eine Familie im Reich Gottes? Wie können wir da Lehre reinbringen? Wie können wir Unterstützung reinbringen? Wie können wir Seelsorge reinbringen, dass wir starke Familien haben, die wirklich unter der Königsherrschaft Gottes leben können oder da wieder hineinwachsen können? Oder am Arbeitsplatz. Was bedeutet es, eine Arbeitsethik zu entwickeln, die eine Ethik des Reiches Gottes ist, an deinem Arbeitsplatz, wo du das Reich Gottes aufrichtest? Und dann auch in deinem Wohnumfeld, bei deinen Freunden. Kommt zum zweiten Punkt. Der Geist Gottes, darauf kommt es an, ist die Kraftquelle für die Jesus-Nachfolge. Und ich habe hier mal dieses Bild von einem Mann, der da die Flammen auf dem Kopf hat. Das ist ja schon ein Bild hin auf Pfingsten. Das ist das, was Jesus hier ankündigt. Der Heilige Geist wird kommen und an Pfingsten ist das erste Mal passiert und es legten sich etwas wie Feuerzungen auf die Häupter der Jünger, die dort zusammen waren. Und sie fingen an, in neuen Sprachen zu beten und wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ihr Lieben, das ist die Kraft, die in uns lebt. Du musst eine Grundlage haben in dem Wissen darüber, was ist das Reich Gottes, was bedeutet das, unter der Königsherrschaft Gottes zu sein. Aber dann bitte nicht aus eigener Kraft weitergehen. Jesus hat nicht gesagt, so Leute, jetzt geht's los und jetzt mal in die Welt, sondern er hat gesagt, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen, die Kraft des Geistes empfangen. Und in seiner Kraft, werden wir gleich noch darauf hinkommen, in der Kraft sollen wir dann unseren Dienst in der Welt tun. Nicht in eigener Kraft. Ihr Lieben, da kann man sich richtig furchtbar verkrampfen. Als Christ in der eigenen Kraft. Ich habe mich jahrelang damit so schwer getan, weil ich wusste alles, was ich tun sollte und wie ich das tun sollte. Aber ich habe es immer aus meiner eigenen Kraft herausgetan. Ich habe gedacht, ich muss mich noch mal ein bisschen mehr anstrengen, noch mal ein bisschen mehr lesen, noch ein bisschen mehr aus mir selbst heraus. Darauf kommt es gar nicht an. Es kommt darauf an, in Partnerschaft mit dem Heiligen Geist in meinem Alltag zu leben. Ihr Lieben, wir sehen uns hier eine Stunde in der Woche. In der Regel. Wenn ihr zum Gebetsabend kommt, dann sehen wir uns vielleicht 3 Wochen die Stunde. Herzliche Einladung, ist am Mittwochabend. Aber die meiste Zeit lebt ihr woanders. Und dort sollt ihr die Kraft des Heiligen Geistes hinbringen und das Reich Gottes bauen. In den Schulen, in den Familien. In eurem Wohnumfeld. Ich habe mir die Frage gestellt, ob der Theophilus, der geliebte Freund von Lukas, am Ende, als er das durchgelesen hat, was der wohl gedacht hat. So nach dem Motto, ja, Jesus annehmen, super, jetzt lege ich mal los. Glaube ich nicht. Der hat, wenn ihr euch mal die Apostelgeschichte durchlest, der hat so oft gelesen, was der Heilige Geist für einen Unterschied macht. Ich kann mir vorstellen, der hat da gesagt, Jesus oder Lukas, bet mal für mich oder wie auch immer, ich brauche den Heiligen Geist. Und wir brauchen ihn nicht weniger, ihr Lieben. Wir brauchen ihn nicht weniger. Der Heilige Geist macht den Unterschied. Auf einmal kann ein Petrus kann auf einmal seinen Hintern hochkriegen und vor 3000 Menschen mindestens eine Predigt halten, dass sich eben diese ganzen 3000 bekehren. Der hat vorher vor einigen Frauen gesagt, nee, Jesus kenne ich nicht. Jesus? Nee, kenne ich nicht. Geht dir vielleicht manchmal auch so in deinem Alltag? Am Arbeitsplatz? Jesus? Bleib stumm. Aber in Partnerschaft mit dem Heiligen Geist, unser Umfeld zu erreichen, auf Impulse zu achten, wo halte ich vielleicht mal besser meine Klappe und dann den richtigen Moment, wo sage ich jetzt was oder wo bete ich jetzt? Mit dem Heiligen Geist da in eine neue Abhängigkeit hineinzukommen. Und das ist nicht etwas, was man einmal für immer hat. In der Apostelgeschichte 4 können wir nachlesen, dass die gleichen Apostel nachher miteinander sich hingesetzt haben und gesagt haben, wir beten, dass wieder Zeichen und Wunder geschehen. Und der Heilige Geist fiel erneut und erfüllte sie neu mit dem Heiligen Geist. Paulus sagt im Epheserbrief, betrinkt euch nicht mit Wein, sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Also auf dem einen Gebiet ist ja schon viel geforscht worden und viel ausprobiert worden im Betrinken. Da kennen sich viele Menschen drin aus. Und Paulus sagt hier, ihr Lieben, das stellt jetzt in Kontrast. Auf der einen Seite das Betrunkensein durch Wein und auf der anderen Seite das Erfülltsein im Heiligen Geist. Wenn Leute betrunken sind, die tun auf einmal Dinge, die hätten sie vorher nie gemacht. Ich erzähle euch mal ein Döneken aus meiner Jugend. Wir waren unterwegs auf einer Austauschfahrt und so als Teenies und meine Mutter war irgendwie weg und Freunde, die Eltern von meinen Freunden sollten uns abholen, habe ich gedacht. Und wir hatten auch einen kleinen MT mit den Engländern, war das so, wir hatten einen Austausch und die trinken und wir haben auch einen getrunken. Und dann hat meine Mutter mich aber leider dummerweise abgeholt. Und ich habe gedacht, ach, wie peinlich ist das denn jetzt? Habe mich nach hinten hingesetzt und habe versucht, das irgendwie zu übertünchen, dass ich ein bisschen nach Alkohol rieche. Und irgendwann hat meine Mutter gesagt, Jan, hast du was getrunken? Ich so, ja, halt mal deine Klappe, du laberst so ein Dünnschiss. Das hätte ich vorher nie so erzählt. Wisst ihr, wenn man unter dem Einfluss von Alkohol ist, unter der Kontrolle von Alkohol ist, dann tut man Dinge, die möchte man nachher vielleicht gar nicht getan haben, für die man sich schämt. Und Paulus sagt, so soll es nicht sein, sondern ihr sollt unter der völligen Kontrolle nicht von Alkohol sein, sondern vom Heiligen Geist. Und dann werdet ihr eventuell auch Dinge tun, die ihr euch jetzt nicht vorstellen könnt im nüchternen Zustand. Aber ihr sollt sie ja in der Kraft des Heiligen Geistes tun. Der Heilige Geist macht da den Unterschied. Und das macht Jesus hier ganz, ganz deutlich. Und lasst uns immer wieder miteinander, füreinander dafür beten, dass wir neu erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes vorangehen. Meine Uhr ist schon wieder stehen geblieben. Ich brauche eine neue Uhr. Wie spät ist es? 5:05. Uiuiui. Gut. Ich mache mal weiter. Punkt 3. Dann mal los, Jesus bekannt machen. So habe ich das immer überschrieben. Das ist die Programmschrift für die gesamte Apostelgeschichte. Dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen, in Jerusalem, in Samarien, Judäa und Samarien bis an die Enden der Erde. Und genauso kann man auch die Apostelgeschichte dann letztendlich lesen. Erst in Jerusalem, dann Judäa und Samarien und dann bis in das Zentrum der Welt, damals nach Rom, wenn ihr mal die Apostelgeschichte auf diesen Vers hindurch lest. Und Jesus sagt, ihr sollt meine Zeugen dann sein. Es geht nicht darum, dass wir seine Anwälte sind, dass wir alles erklären müssen, sondern ein Zeuge ist jemand, der sagt, das, was ich erlebt habe, das, was ich gesehen habe. Also ich glaube, wenn wir jetzt ungefähr 200 Leute haben, dann dürfen wir hier 200 unterschiedliche Zeugnisse von Jesus haben. Wir haben dann Jesus nicht alle gleich erlebt, aber die meisten von uns haben ihn als Erlöser erlebt. Unterschiedlich, aber als ihn Retter erlebt. Wir dürfen unter seiner Herrschaft leben. Unterschiedlich, aber er ist unser Herr. Und was ist deine Geschichte mit Jesus? Was kannst du den Leuten um dich herum erzählen, wenn man dich mal fragt? Was ist dein Zeugnis mit Jesus? Wo bist du ihm begegnet? Wo kannst du Zeuge sein für das Reich Gottes? Macht Christus zum Herrn eures Lebens. Und wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, dann seid immer bereit, darüber Auskunft zu geben, sagt der Petrus im ersten Petrusbrief. Wenn dich jemand fragt, nach der Hoffnung, die in dir lebt, was kannst du dann sagen? Das ist das, was Petrus hier sagt. Mach dich bereit darauf, dass Leute auf dich zukommen werden, wenn du in der Kraft des Heiligen Geistes auf der Basis der Grundlage der Lehre vom Reich Gottes in deine Umwelt hineinkommst. Du wirst werden Fragen kommen und du wirst den Leuten Antwort geben müssen. Und die Basis dafür ist die, dass wir durch Jesus eine neue Identität bekommen haben. Ich möchte das Bild noch einmal hervorrufen. In der Szene in der Offenbarung, wo die vier Gestalten und die 24 Ältesten vor Jesus niederfallen, da wird ein Lied angestimmt und da heißt es, du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Das ist ein sehr blutiges Bild. Es geht da um die Opferthematik von Jesus, wie er die Menschen freigekauft hat. Das will ich jetzt nicht weiter erklären. Und dann geht es weiter. Und hast sie unserem Gott zum König, zu Königen und Priestern gemacht. Und sie werden herrschen auf Erden. Darauf kommt es mir an. Christus hat uns zu Königen und Priestern gemacht. Das heißt, wir haben einen zweifachen Dienst an der Stelle. Im ersten Petrusbrief wird das auch so ausgedrückt. Ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk. Das ist ein Wort, was deutlich macht, dass wir diesen zweifachen Dienst haben. Könige herrschen und Priester vermitteln zwischen Gott und Menschen. Und das ist unser Auftrag. Unser Auftrag in unseren Lebensumfeldern ist, dass wir herrschen und dass wir mit Gott zwischen Gott und Menschen vermitteln. Wie kann das zum Beispiel im Ich aussehen, wenn es beim Ich oder bei meiner Familie? Da geht es darum, dass wir erstmal diesen Aspekt der Selbstannahme, diese neue Identität zu verstehen, dass wir eben Königskinder geworden sind. Dass Gott uns wunderbar gemacht hat. Oder dass wir das überhaupt erstmal annehmen, dass wir in eine bestimmte konkrete Lebenssituation, in eine konkrete Familie hineingeboren sind. Das annehmen. Wir haben bei Peter Scacero oder viel darüber nachgedacht. Zunächst einmal annehmen, ja, das ist so meine Familie. Das bin ich nun mal, das ist meine Geschichte. Und dann zu Beginn, wie kann Gott, was bedeutet es, dass Gott darüber die Herrschaft einnimmt? Wie kann die Sünden der Vergangenheit bereinigt werden? Wo muss ich eventuell um Vergebung bitten, weil ich Menschen gekränkt habe? Wo muss ich wieder etwas in Ordnung bringen? Wo muss ich eventuell Steuern nachzahlen? Es geht also darum, Leben unter dem Reich Gottes bedeutet, dass man eventuell etwas wieder gut machen muss. Dass man danach fragen muss, was habe ich denn an Schaden angerichtet? Wer leidet darunter? Bei Zachäus war das so, der ist hingegangen und hat gesagt, ich gebe den Leuten, die ich betrogen habe, gebe ich etwas zurück. Ich mache das wieder gut. Es könnte sein, dass das der Fall ist. Oder bei der Arbeit. Ich möchte dich ermutigen, dass der Ort deiner Arbeit ist, das ist der Ort, wo Gott dir Verantwortung gegeben hat, wo du herrschen darfst. Wo du, also nicht beherrschen, Menschen beherrschen kannst, aber wo du die Herrschaft Gottes aufrichten darfst, wo du mitgestalten darfst. Der Ort der Arbeit ist der Platz, wo du an dem Schöpfungsauftrag mitwirken darfst, wo du gestalten kannst, wo du etwas mit umsetzen kannst. Und damit geht es darum, den Arbeitsplatz als Teil deiner Berufung Gottes anzunehmen. Gott hat dich befähigt, er hat dich geschaffen und hat dir einen konkreten Platz geschenkt. Jede Haltung und jede Praxis, die nicht Gottes Willen entsprechen, müssen dann also unter die Herrschaft Gottes kommen. Es kann sein, dass ich ein neues Verhalten an meine Kollegen anlegen muss, dass ich sie nicht mehr permanent fertig mache oder so. Oder dass ich nicht mehr betrüge. Oder dass ich nicht mehr nur nach meinem Vorteil suche. Sondern der Arbeitsplatz ist konkret der Ort, an den Gott dich gesetzt hat. Und wenn ich die Arbeit als eine unvermeidliche Angelegenheit angesehen habe, dann muss ich da umdenken, weil es ist der Auftrag Gottes an mich. Da muss ich Buße tun. Ich bemühe mich vielleicht pünktlich zu kommen und meine Haltung zu überprüfen, eine offene Haltung zu kultivieren gegenüber meinen Untergebenen und Vorgesetzten. Also, dass ich dort die Kultur verändert durch mich. Oder in unserem Umfeld, in dieser Stadt hier in Oldenburg. Oder in Hude oder Brake, wo ihr überall herkommt. Das ist Gott wichtig. Diese Orte sind Gott wichtig. Und ihr seid diejenigen, die dort die dafür beten dürfen, dass das Reich Gottes kommt. Dort. Ganz konkret. Und wo man sich vielleicht da bislang komplett rausgehalten hat, aus dem, was einem da geschieht, weil man ja so Angst vor der Welt hat, kann man sich vielleicht die Frage stellen, Gott, wo kannst du mich ganz konkret gebrauchen, um mein ganz kleines bisschen, den ersten kleinen Schritt zu tun, um hier dazu beizutragen, dass das Reich Gottes in meiner Stadt, in meinem Dorf, in meinem Umfeld kommen kann. Dass ich mich einbringe, wo es passt. Dass ich zum Beispiel anfange, für meine Nachbarn zu beten und dafür zu beten, eine Haltung diesen Menschen gegenüber zu entwickeln, dass ich sie wirklich ihnen begegnen kann und will. Nicht in erster Linie, dass sie alle in die Gemeinde kommen. Das ist gar nicht das primäre Ziel. Sondern einfach diesen Menschen freundlich zu begegnen und dass dadurch auch Reich Gottes gebaut wird. Dass wir dann eintreten in diesen priesterlichen Dienst, auch für die Menschen zu beten, sie geistlich gesehen vorzubereiten, dass wir ihnen begegnen können mit der frohen Botschaft und auch von Jesus. Aber wie gesagt, die müssen nicht Mitglied unserer Gemeinde werden. Es geht darum, dass sie Christus kennenlernen, dass sie unter seiner Herrschaft ihr Leben leben. Und es gibt viele Gemeinden in dieser Stadt, die das versuchen zu leben. Das möchte ich ganz stark betonen. Ich komme zum Schluss. Wo wir als Gemeinde gemeinsam hingehen werden, und wo wir gemeinsam in Aktion treten werden, darüber werden wir uns in den nächsten Wochen und Monaten Gedanken machen. Da haben wir gestern vieles zugehört und uns richtig gute Denkansätze bekommen. Aber ich möchte dich ermutigen, dass Gott dich ganz konkret in ein bestimmtes Lebensumfeld hineingestellt hat, jetzt schon. Und dass du dort gesetzt bist von Gott, um diesen Raum zu gestalten, dort das Reich Gottes aufzubauen, weil du berufen bist zu einem königlichen Priestertum. Du hast diesen Auftrag von Jesus, du darfst den Heiligen Geist bitten, ganz konkret, dass er dir dabei hilft, dass du dort die Herrschaft Gottes aufrichten kannst, dass du für die Menschen in den Riss treten darfst, in der Fürbitte, was vielleicht kein Mensch jemals mitkriegen wird. Aber Gott will dich da gebrauchen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du die Dinge in Ordnung bringst in deinem Leben, die nicht unter der Herrschaft Gottes sind. Wo du sagst, hier erlaube ich es mir, eine Kultur zu leben, die dem Reich Gottes überhaupt nicht entspricht. Und das mag bei jedem unterschiedlich sein. Und da mag auch der eine mehr oder andere weniger haben. Das muss jeder für sich selbst sich von Gott zeigen lassen. Ihr Lieben, ich habe diese Woche in der Vorbereitung auf die Predigt morgens, ich hatte die Predigt so im Kopf, so worum es gehen könnte und so weiter und so fort. Und dann habe ich morgens, als ich im Auto saß, ein Lobpreislied gehört von einer amerikanischen Band, die heißt Casting Crowns. Das Lied werden wir gleich auch hören. Und ich habe das Lied gehört und ich habe im Auto angefangen zu weinen, weil mich das so tief bewegt hat. Da wird berichtet von einer Frau, die sich das hat so zwei Strophen, das Lied. Die deutsche Übersetzung geht so sinngemäß so: Der Gottesdienst ist heute gut besucht. Sie, also so eine junge Frau, schleicht sich hinein und versucht, unter den vielen Gesichtern nicht aufzufallen. Aber das spöttische Lachen der Mädchen ist zu laut zu hören. Ist lauter zu hören, als sie meinen. Also eine Frau, die irgendwo in die Gemeinde hineinkommt und sich einfach nur da sein will und sich hofft, dass sie nicht negativ auffällt und in der Gemeinde solche negativen Erfahrungen macht, dass über sie gelacht wird. Und dann heißt es im Refrain: Aber wir sind doch der Leib Christi. Warum reicht er den anderen nicht die Hand? Warum heilen seine Hände nicht? Warum lehren seine Worte nicht? Wenn wir doch der Leib sind, warum gehen seine Füße dann nicht los? Warum zeigt seine Liebe dann den Menschen nicht, dass es einen Weg gibt? Und in der zweiten Strophe geht es dann so: Der Reisende ist weit weg von zu Hause. Er legt seinen Mantel ab und lässt sich leise in der hintersten Reihe nieder. Doch ihre verurteilenden Blicke wiegen schwer und sagen ihm, dass er sein Glück besser draußen auf der Straße suchen sollte. Ihr Lieben, ich habe den Traum, dass wir eine Gemeinde werden, wo sowas nie wieder vorkommt. Ich wünsche mir, dass wir eine Haltung bekommen, die dieses Reich Gottes zu den Verlorenen bringt, in unserem Umfeld, und dass nie wieder jemand rausgeht aus dieser Gemeinde und sagt, das tue ich mir nicht nochmal an. Diese Frommen, die mit dem Finger auf mich zeigen. Wir sind doch der Leib Christi. Und darum auch dieses Bild vom Altar der Klosterkirche in Volkenroda. Wir sind doch sein Leib. Das ist ein Korpus, der in den Wirren des Krieges zerstört wurde und der dort hängt und der mich, als ich mal da war, tief bewegt hat. Christus ohne Arme. Wir sind seine Arme. Wir sind seine Augen. Wir sind seine Hände. Jesus zahlt für uns seinen Preis, der viel zu hoch war, als dass wir aussuchen könnten, wer kommen soll. Und wir sind der Leib Christi und Jesus ist der Weg. So endet das Lied. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr euch vielleicht, wir wollen jetzt dieses Lied hören und dass ihr euch danach vielleicht eine Zeit nehmt, wo ihr euch zu zweit oder zu dritt oder zu wir zusammenstellt und anfangt dafür zu beten, dass das Reich Gottes in eurem Umfeld konkret Gestalt gewinnt. Und dass ihr euch, dass ihr vielleicht auch miteinander, füreinander betet, dass ihr eine neue Erfahrung mit dem Heiligen Geist macht. Und so danke ich euch schon mal, dass ihr das Lied vorbereitet habt. Und wir wollen jetzt einmal auf das Lied hören und ich bete, dass wir einfach danach, das werde ich dann weiter auch leiten, dass wir dann in dieser Weise dann eine Gebetszeit haben, noch einmal miteinander.